Sie hören den Artikel Geiselnahme von Gladbeck, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Die Geiselnahme von Gladbeck, auch bekannt als Gladbecker Geiseldrama, war ein aufsehenerregendes Verbrechen in der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden im Sommer 1988, in dessen Verlauf drei Menschen ums Leben kamen. Der Bankraub mit anschließender Geiselnahme begann im nordrhein-westfälischen Gladbeck und endete nach rund 54 Stunden auf der Autobahn 3 bei Bad Honnef mit einem Zugriff des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Kölner Polizei. Im Nachgang der Tat wurde am Verhalten von Polizei und Berichterstattern massive Kritik geübt und eine gesellschaftliche Debatte über Verantwortung und Grenzen des Journalismus angestoßen. Die beiden Haupttäter Hans-Jürgen Rösner und Dieter Digowski überfielen am 16. August 1988 die in einem Einkaufszentrum des Gladbecker Stadtteils Rentfort befindliche Filiale der Deutschen Bank. Rösners Freundin Marion Löblich schloss sich am Abend des gleichen Tages den Tätern an. Auf ihrer Flucht nahmen sie mehrmals Geiseln und fuhren mit ihnen durch das nordwestliche Deutschland sowie in die Niederlande. Nach einem Aufenthalt in der Kölner Innenstadt konnten die drei Geiselnehmer am frühen Nachmittag des 18. August 1988 bei dem Zugriff des SEK festgenommen werden. Während der Flucht in einem entführten Linienbus ermordete Digowski den 14-jährigen Italiener Emanuele De Giorgi. Auf der Fahrt zum Tatort kam der 31-jährige Polizist Ingo Hagen in Bremen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Während der abschließenden Polizeiaktion auf der Autobahn wurde eine weitere Geisel, die 18-jährige Silke Bischoff, tödlich getroffen. Die forensische Untersuchung ergab, dass das Projektil aus Rösners Waffe stammte. Das Verhalten der Journalisten, die durch ihre große Nähe zum Geschehen die Arbeit der Polizei behinderten, entfachte später eine intensive öffentliche Debatte. Unter anderem wurden mit den Tätern mehrere Interviews geführt, ein Pressefotograf fungierte als Verbindungsmann zur Polizei und ein Kölner Journalist fuhr im Fluchtauto mit, um den Tätern den Weg aus der Innenstadt zu zeigen. In der Mediensystemforschung ist die Gladbecker Geiselnahme ein wichtiger Untersuchungsgegenstand. Neben der Kritik an der Rolle der Medien wurden schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Bremen erhoben. Wegen deren mangelhafter Führung und Koordination hätten die Einsatzkräfte vor Ort Gelegenheiten nicht nutzen können, die Geiselnahme früher zu beenden. Trotz zahlreicher Rücktrittsforderungen blieb der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Schnohr im Amt, während der Bremer Innensenator Bernd Meyer im November 1988 wegen der polizeilichen Fehler zurücktrat. Täter: Der Sonderschüler Hans-Jürgen Rösner, geboren im Jahr 1957, hatte in Gladbeck bereits zahlreiche Raubüberfälle und Einbrüche begangen und vor der Geiselnahme insgesamt 11 Jahre in Haft verbracht. Nach ihm war gefahndet worden, seit er im August 1986 von einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt war. Dieter Digowski, geboren 1956, stammt aus Gladbeck. Dort hatte er ebenfalls die Sonderschule besucht und lebte von Gelegenheitsarbeiten und Sozialhilfe. Er und Rösner waren bereits seit der Schulzeit befreundet gewesen. Marion Löblich, geboren 1954, besuchte in ihrer Kindheit die Sonderschule in Bremen und war zum Zeitpunkt der Tat die Freundin Rösners. Chronik der Ereignisse: 16. August 1988: Vor Schalteröffnung drangen Rösner und Degowski am Dienstag, dem 16. August 1988, um 7:55 Uhr in die Filiale Schwechater Straße 38 der Deutschen Bank ein. Diese befand sich im hinteren Zugang des Atriums des Geschäftszentrums Rentfort Nord. Auf der Rückseite des Gebäudes gab es hochgelegene, vergitterte Oberlichter, die zu einem um den gesamten Gebäudekomplex verlaufenden, breiten Versorgungsweg führten. Das Atrium war durch zwei weitere überdachte Zugänge zu erreichen, von denen einer auf der gegenüberliegenden Seite lag. Links der Bank befanden sich Ladenlokale. Daher war es Degowski und Rösner kaum möglich, aus der Bank heraus mögliche Fluchtwege zu beobachten. Sie hatten lediglich einen Teileinblick ins Atrium sowie Sicht auf die zwei überdachten Zugänge zum Atrium. Der aus der Bank heraus gesehen linke Zugang führte zum für den öffentlichen Verkehr gesperrten Versorgungsweg, der rechte zur Straße. Um 8:04 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Arztes ein, dessen Praxis sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes befand. Er habe die Täter beim Eindringen beobachtet. Die ersten eintreffenden Beamten parkten ihren Streifenwagen direkt vor dem zur Straße liegenden Zugang. Als Degowski und Rösner mit ihrer Beute von 120.000 D-Mark, das entspricht inflationsbereinigt in heutiger Währung rund 108.000 Euro, als diese die Bank verließen, entdeckten sie das Polizeifahrzeug, kehrten um und nahmen zwei Bankangestellte als Geiseln. Anschließend forderten sie einen Fluchtwagen, Handschellen und Lösegeld. Um ihre Forderungen zu unterstreichen, gaben sie einige Schüsse ab. Der Journalist Hans Meiser des Fernsehsenders RTL Plus rief in der Bankfiliale an und führte das erste Telefoninterview mit Rösner. Nach stundenlangen Verhandlungen erhielten sie 300.000 D-Mark, das entspricht heute rund 270.000 Euro, und ein Fluchtfahrzeug, in dem sie mit ihren beiden Geiseln um 21:45 Uhr losfuhren. Die Polizei ließ sie scheinbar abziehen, konnte den Wagen aber mit Hilfe eines Peilsenders verfolgen. Im Nachhinein berichteten die Fahnder von einem völlig atypischen Verhalten der Geiselnehmer nach der Abfahrt. Anstatt Gladbeck zu verlassen, deckten sich die Täter mit Reiseproviant und Alkohol ein. Mit gezogener Waffe gab Rösner eine Großbestellung in einer Imbissstube ab und kaufte anschließend Schlaftabletten in einer Apotheke. Aus Angst, dass der Fluchtwagen von der Polizei präpariert sein könnte, versuchte Rösner, ein anderes Fahrzeug zu beschaffen. Mit gezogener Pistole betrat er eine Gaststätte, um ein vor der Tür geparktes Fahrzeug zu rauben. Da sich der Fahrzeughalter selbst dann nicht zu erkennen gab, nachdem Degowski von außen durch die Scheibe geschossen hatte, zogen sich die Täter zurück. Vor einer Spielhalle raubten die Geiselnehmer schließlich ein neues Fluchtfahrzeug, entschlossen sich jedoch, das Fahrzeug erneut zu wechseln. An einer Tankstelle auf der Horster Straße in Gladbeck entwendete Rösner einem Polizeibeamten seine Dienstwaffe und ein Funkgerät. Anschließend tappten die Täter in eine Falle der Polizei. Rösner stahl ein auffällig geparktes Fahrzeug, das von den Beamten zuvor mit einem Peilsender präpariert worden war. Bevor die Täter mit den Geiseln Gladbeck in Richtung Münster verließen, stieg Marion Löblich, die Freundin Rösners, zu. Über Münster ging es über die A1 weiter nach Osnabrück und von dort über die A30 in Richtung Bad Oeynhausen. An der Raststätte Grönegau bei Melle wurde dabei pausiert. Am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen fuhr man über die A2 zurück in das Ruhrgebiet, am Kamener Kreuz ging es dann über die A1 weiter nach Süden in Richtung Hagen. 17. August 1988: Täter und Geiseln frühstückten unbehelligt im westfälischen Hagen. Anschließend fuhren sie über die Autobahn nach Bremen, wo Löblich Verwandte hatte. In Bremen-Vegesack besuchten Rösner und seine Freundin eine Boutique, um dort Kleidung zu kaufen. Da die Polizei davon ausging, dass die Freilassung der Geiseln unmittelbar bevorstehe, ließ sie eine Gelegenheit zum Zugriff verstreichen, als Degowski, der alleine bei den Geiseln zurückgeblieben war, das Auto mit den Geiseln kurzzeitig verließ. Nachdem die Geiselnehmer bemerkt hatten, dass sie von Polizeikräften verfolgt wurden, brachten sie im Ortsteil Huckelriede am 17. August um 19 Uhr einen Bus der Linie 53 der Bremer Straßenbahn AG mit 32 Fahrgästen in ihre Gewalt. Anschließend stand Rösner der Presse Rede und Antwort. Auch die beiden Geiseln aus der Bank wurden von Reportern interviewt, während die Geiselnehmer ihnen die Pistole an den Kopf hielten. Nachdem sie 5 Businsassen freigelassen hatten, fuhren Degowski, Rösner und Löblich im Bus mit den anderen 27 Geiseln auf die A1. An der Raststätte Grundbergsee ließen sie die beiden Bankangestellten im Austausch gegen 2 Journalisten frei. Ohne Weisung der Einsatzleitung nahmen 2 Polizeibeamter Rösners Freundin fest, als diese die Toilette der Raststätte aufsuchen wollte. Wer über Funk die Anweisung zum Zugriff gegeben hatte, konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Rösner und Degowski verlangten die sofortige Freilassung und drohten, nach 5 Minuten eine Geisel zu erschießen. Obwohl die Einsatzleitung die sofortige Freilassung Löblichs befahl, kam es zu Verzögerungen. Sie war bereits mit einem Fahrzeug weggefahren worden, der Schlüssel war an den Handschellen abgebrochen. Noch vor Verstreichen der Frist und der Rückkehr Rösners Freundin um ca. 23.05 Uhr schoss Degowski dem 14-jährigen Italiener Emanuele De Giorgi, der seine 9-jährige Schwester schützen wollte, in den Kopf. Die Polizisten, die Löblich festgenommen hatten, beriefen sich später auf Notwehr. Da die Bremer Einsatzleitung versäumt hatte, einen Rettungswagen in der Nähe des Busses bereitzuhalten, dauerte es über 15 Minuten, bis ein aus Rothenburg-Wümme kommender Notarzt eine Erstversorgung des Jungen vornehmen konnte. Der herbeigerufene Rettungswagen erreichte das Bremer St. Jürgen Krankenhaus, das heutige Klinikum Bremen-Mitte, circa um 0.30 Uhr. Dort konnte jedoch rund 45 Minuten später nur noch der Tod von De Giorgi festgestellt werden. Im späteren Prozess wurde allerdings festgestellt, dass das verspätete Eintreffen des Rettungswagens nicht ursächlich für den Tod von Emanuele De Giorgi gewesen war. Der Bus mit den 3 Geiselnehmern samt Geiseln fuhr dann über die Autobahnen A1 und A30 weiter in Richtung Niederlande. Am späten Abend verunglückte der 31-jährige Polizeiobermeister Ingo Hagen tödlich, als er von Bremen aus zur Raststätte Grundbergsee unterwegs war, um die Vorfälle zu dokumentieren. Gegen 23:15 Uhr geriet ein LKW an einer Baustelle der Neuenlander Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Polizeifahrzeug. Zwei weitere Polizisten wurden leicht bzw. schwer verletzt. 18. August 1988: Um 2:28 Uhr überquerte der Bus die niederländische Grenze bei Bad Bentheim und hielt wenige Kilometer dahinter bei Oldenzaal. In der Nacht umringte die niederländische Polizei den Bus weiträumig und ließ niemanden in das Gebiet, um weitere Geiselnahmen zu vermeiden. Ein Journalist aus Essen gelangte dennoch durch die Absperrung und fuhr mit seinem PKW bis an den Bus. Als einer der Täter ihn entdeckte und mit der Waffe auf ihn zielte, flüchtete er aus dem polizeilichen Sperrgebiet. Gegen 5:15 Uhr wurden zwei Frauen und drei Kinder freigelassen, da die niederländische Polizei sich weigerte, mit den Geiselnehmern zu verhandeln, solange noch Kinder in ihrer Gewalt seien. Nachdem Rösner bei der Annahme einer Plastiktüte versehentlich einen Schuss abgegeben hatte, der Löblich in den Oberschenkel traf und den Busfahrer an einer Hand verletzte, begann eine Schießerei mit den im angrenzenden Wald befindlichen Polizisten. Dabei durchschoss Degowski die rechten Seitenscheiben des Busses. Die drei Geiselnehmer erhielten schließlich um 6:30 Uhr einen neuen Fluchtwagen. Das von der deutschen Polizei bereitgestellte Fahrzeug, ein BMW 735i, hatte das niederländische Kennzeichen HR20TN erhalten und war mit einer Abhöranlage ausgestattet, in Amtsdeutsch Innenraumsprachübertragung. Zur Erfassung des Standorts mittels Funkpeilung war ein eigener Sender installiert. Über eine Funkfernsteuerung konnte der Motor abgestellt bzw. sein Starten verhindert werden. Mit zwei Geiseln aus dem Bremer Bus, nämlich Silke Bischoff und Ines Feutle, fuhren Degowski, Rösner und Löblich in dem BMW wieder zurück nach Deutschland. Kurz nach 7 Uhr passierten sie, unbehelligt von Grenzschutz und Zoll, den Übergang Klanerbrug bei Gronau. Da die Einsatzkräfte angenommen hatten, dass die Geiselnehmer nach dem Grenzübertritt wegen der Verletzung Löblichs möglicherweise sofort ein Krankenhaus aufsuchen würden, waren sowohl das Lukas- als auch das Antonius-Krankenhaus in Gronau unter Bewachung gestellt worden. Die westfälischen Nachrichten berichteten damals, Zitat: „Im Lukas mussten die Patienten auf ihren Zimmern bleiben. Die Ausgabe des Frühstücks wurde unterbrochen. Zivilpolizisten in weißen Kitteln bezogen auf den Gängen des Hauses Stellung. Mit Schutzwesten und Helmen ausgestattete Kollegen hielten derweil in den Büschen rund um das Krankenhaus Ausschau, bis die Entwarnung kam.“ Zitat Ende. Die Täter hielten jedoch nicht in Gronau, sondern fuhren über Münster nach Köln. An der Feuer- und Rettungswache an der Eper Straße in Gronau standen derweil alle Fahrzeuge einsatzbereit vor dem Gebäude. In den Garagen waren Mannschaftswagen der Polizeispezialeinheit untergebracht. Bis nach 11 Uhr blieben die Beamten dort, dann fuhren sie in Richtung Köln. Bei einem Zwischenstopp in Wuppertal kauften die Entführer in einer Apotheke, einer Bäckerei und einem Fotogeschäft ein und bezahlten mit einem Teil des geraubten Geldes. In Köln, wo Rösner, wie er später angab, den Dom sehen wollte, kam es abermals zu fragwürdigem Verhalten seitens der Journalisten, als diese gegen 11 Uhr inmitten von Passanten in der Fußgängerzone Breite Straße in der Innenstadt das Fluchtauto mit den Straftätern sowie den Geiseln umlagerten und Live-Interviews führten. Darunter war auch der spätere Fernsehmoderator Frank Plassberg, der ein Interview mit Rösner führte. Der verantwortliche Redakteur des SWF entschied allerdings, das Interview nicht zu senden. Der Dortmunder SEK-Beamte Rainer Kesting arbeitete sich mit einem in Zivil gekleideten Notzugriff-Team an das Fahrzeug heran. Er verwickelte Rösner in ein Gespräch und legte ihm dabei den Arm um den Nacken. Kesting plante, den am Steuer sitzenden Rösner mit einem Handgriff zu überwältigen, während die am hinteren Teil des Pkw postierten SEK-Beamten den finalen Rettungsschuss auf Degowski abgeben sollten. Dieser saß auf der Rückbank zwischen den Geiseln und hielt Bischoff nahezu ununterbrochen seinen Revolver an den Kopf. Kesting entschied sich gegen den Zugriff, da er ein Disziplinarverfahren gefürchtet habe. Die Kölner Einsatzführung habe ihm mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht, da vorher vereinbart worden sei, dass sich das Notzugriffteam dem Fahrzeug nur unbewaffnet nähern dürfe. Weder die um das Fahrzeug versammelten Journalisten noch Rösner und Degowski bemerkten die Anwesenheit der Polizei. Einige Journalisten boten sich als Lotsen an und zeigten den Geiselnehmern Fotos von Polizisten, damit sie den Verbrechern bei einem möglichen Austausch der Geiseln nicht untergeschmuggelt werden konnten. Besonders negativ fiel der Express-Reporter und spätere Bild-Chefredakteur Udo Röbel auf. Er bot sich an, die Geiselnehmer im Fluchtwagen bis zur nächsten Autobahnauffahrt zu lotsen und stieg in das Fluchtfahrzeug ein. Zahlreiche Journalisten wetteiferten um die besten Bilder und folgten dem Fahrzeug der Geiselnehmer im Autopulk. Nach einem kurzen Tankstopp an der Raststätte Siegburg West, der 8 Minuten dauerte und bei dem der in Köln zugestiegene Journalist den Fluchtwagen wieder verließ, fuhren die Geiselnehmer um 13.18 Uhr wieder auf die A3 in Richtung Frankfurt am Main. Vor der Anschlussstelle 34 Bad Honnef-Linz und der danach folgenden Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machten sie circa um 13.35 Uhr im Bad Honnefer Stadtbezirk Egidienberg bei Autobahnkilometer 37,5 einen weiteren Halt auf dem Seitenstreifen. Während des Anfahrens vom Standstreifen rammte das Kölner Spezialeinsatzkommando mit einem gepanzerten Sonderschutzfahrzeug, den BMW. Das SEK-Fahrzeug, eine S-Klasse-Limousine, traf den Fluchtwagen nicht, wie geplant, an der Fahrertür, sondern am linken Hinterrad. Der schwere Mercedes schrammte an der linken Seite des BMW entlang, bevor er mit gebrochener rechter Vorderradaufhängung auf dem mittleren Fahrstreifen bei Kilometer 38,0 etwa in Höhe des Fluchtwagens zum Stehen kam. Ursprünglich war beabsichtigt, vor dem Rammstoß den Motor des präparierten BMW abzuschalten, aber der dafür benötigte Funksender war nicht mitgeführt worden. Weitere SEK-Fahrzeuge stoppten unverzüglich neben und hinter dem Rammwagen. Im folgenden Schusswechsel zwischen den Geiselnehmern und der Polizei fielen insgesamt 62 Schüsse. Während des Schusswechsels lag Rösner quer auf beiden Vordersitzen, während Löblich im Fußraum des Beifahrersitzes Schutz suchte. Bischoff befand sich auf der Rückbank hinter dem Fahrersitz, Feutle hinter dem Beifahrersitz. Laut Aussagen mehrerer SEK-Beamte zielte Rösner während des Schusswechsels durch die Vordersitze in den hinteren Teil des Fahrzeugs. Degowski, der sich zwischen den Geiseln befand, hatte zuvor einen Kreislaufkollaps erlitten und war zu Verteidigung oder Angriff nicht mehr imstande. Rösner wurde von einer Polizeikugel in den linken Oberschenkel getroffen. Diese drangen dabei bis in die rechte Beckenseite ein. Infolge der Verletzung und des bewegungsunfähigen Degowskis sahen Rösner und Löblich ein, dass die Lage aussichtslos geworden war. Sie warfen die beiden Waffen aus dem Wagen und ergaben sich dem SEK. Nach dem insgesamt rund 5 Minuten dauernden Zugriff fand die Tat nach rund 54 Stunden ihr Ende. Die 18-jährige Geisel Silke Bischoff starb durch ein Projektil aus Rösners Waffe, das nach dem Durchschuss ihrer Armbanduhr das Herz traf und dann im Rücken stecken blieb. Ob Rösner mit Tötungsabsicht abgedrückt hatte, konnte im späteren Gerichtsverfahren nicht geklärt werden. Letztlich konnte aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der tödliche Schuss aus Rösners Waffe während einer Schmerzreaktion des Täters gelöst haben könnte, als dieser selbst von der Polizei angeschossen wurde. Diese Auffassung vertrat unter anderem der Strafverteidiger Rolf Bossi, der in dem Prozess Degowski verteidigte, mehrmals. Rösner selbst bestritt vor Gericht und auch in späteren Interviews, Bischoff erschossen zu haben. Aussagen von Ines Feutle weisen jedoch darauf hin, dass er Bischoff zumindest bewusst zwischen den Vordersitzen nach vorne gezogen habe, um ihr die Pistole an den Kopf halten zu können. Die zweite Geisel, Ines Feutle, wurde durch eine Polizeikugel verletzt, konnte sich jedoch durch einen Sprung aus dem Auto in den Straßengraben retten, wo sie von SEK-Beamten in Empfang genommen wurde. Nach der Beendigung der Geiselnahme gab es Vorwürfe gegen die Polizei und den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Schnorr, sie hätten die Geiselnahme unbedingt noch auf dem Gebiet des Bundeslandes beenden wollen und deshalb auf die Geiseln keine Rücksicht mehr genommen. Vor dem SEK-Zugriff sagte der Kölner Einsatzleiter Armin Metzler zu seinen Beamten, Zitat, dass ein Lebensrisiko für die Geiseln letztlich hinzunehmen sei. Zitat Ende. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte bereits den Bundesgrenzschutz um Übernahme der Aktion gebeten. Einsatzkräfte der GSG 9 aus dem nahen St. Augustin standen hinter der Landesgrenze für den Zugriff bereit. Darüber war jedoch der SEK-Leiter Schürmann vom Kölner Abschnittsleiter Verfolgung Behrendt nicht informiert worden. Gerichtsverfahren und Haft. Die Anklage warf Rösner und Degowski gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub und Geiselnahme mit Todesfolge vor, Degowski dazu Mord und Rösner versuchten Mord. Beide wurden am 22. März 1991 vom Landgericht Essen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Für Rösner ordneten die Richter darüber hinaus Sicherungsverwahrung an, da sie ihn für einen sogenannten Hangtäter hielten. Rösners Freundin Mario Löblich erhielt eine 9-jährige Freiheitsstrafe wegen erpresserischen Menschenraubs und Geiselnahme mit Todesfolge. Alle drei traten ihre Haft in nordrhein-westfälischen Gefängnissen an. Hans-Jürgen Rösner. Im Oktober 1999 wurde Rösner von der JVA Geldern in die JVA Düsseldorf in Derendorf verlegt, da er in Geldern illegale Drogengeschäfte getätigt haben soll. Sein Gesuch auf vorzeitige Entlassung lehnte das Oberlandesgericht Hamm 2004 ab, ebenso eine Haftverkürzung. Rösner war von 2004 bis 2012 in der JVA Bochum inhaftiert, wo er an Hepatitis C erkrankte. Am 25. März 2009 fanden Vollzugsbeamten in seiner Einzelzelle 7 Gramm Heroin. Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilte ihn ein Schöffengericht am Amtsgericht Bochum im August 2009 zu einer zusätzlichen Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Im Oktober 2012 wurde Rösner in die JVA Rheinbach verlegt, 2013 in die JVA Aachen. Im Oktober 2015 verließ Rösner nach 27 Jahren Haft zum ersten Mal das Gefängnis für 4 Stunden im Rahmen einer begleiteten Maßnahme zur sogenannten Aufrechterhaltung der Lebenstüchtigkeit. Als frühester Entlassungszeitpunkt aus der Strafhaft wäre der 27. Februar 2016 in Betracht gekommen. Wenn der Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe nach § 57a StGB zur Bewährung ausgesetzt würde, gelte dies auch für die Sicherungsverwahrung nach § 67d Absatz 2 Satz 1 StGB. Im November 2017 begab sich Rösner in eine Therapie zur Resozialisierung. Bis 2021 ist keine Entlassung erfolgt. Dieter Dickowsky: Ein nach der Tat durchgeführter Intelligenztest ergab einen IQ im unteren Normbereich. Dickowsky war also voll schuldfähig. Ab 1992 war er in der JVA Werl inhaftiert. Das Oberlandesgericht Hamm lehnte 2002 seine vorzeitige Haftentlassung wegen der besonderen Schwere der Schuld ab. Die Dauer seiner Haft wurde auf mindestens 24 Jahre festgelegt, also mindestens bis Januar 2013. 2008 stellte Dickowsky ein Gnadengesuch, welches der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers im März 2009 ablehnte. Auch nachdem Dickowsky seine Mindesthaftstrafe verbüßt hatte, entschied die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Arnsberg im August 2013, dass er vorläufig weiter in Haft bleiben müsse. Ab 2014 durfte er das Gefängnis im Rahmen von begleiteten Ausführungen verlassen. Nach Erstellung eines Gutachtens im August 2016 rechneten viele mit seiner Haftentlassung. Am 10. Oktober 2017 wurde bekannt, dass er unter Bewährungsauflagen freikommen und eine neue Identität erhalten sollte. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Einspruch. Am 15. Februar 2018 verließ Dickowsky das Gefängnis nach fast 30 Jahren. Marion Löblich: Löblich wurde wegen guter Führung nach 6 Jahren Gefängnis Mitte der 1990er Jahre vorzeitig entlassen. Sie heiratete ein 4. Mal, nahm den Namen ihres Mannes an und lebte im August 2013 in Magdeburg. Kritik an Presse und Polizei: Durch ihre Live-Berichte und Live-Interviews boten die Medienvertreter den Tätern während der Begehung der Tat ein öffentliches Podium in bis dahin nicht gekannter Form. Dieses Verhalten der Presse rief in der Öffentlichkeit Empörung hervor. Das Verhalten der Journalisten in Bremen wurde zum damaligen Zeitpunkt unterschiedlich bewertet. Aufgrund der chaotischen Situation gelang es Journalisten, die Freilassung von 5 Geiseln zu erreichen. Auch die Freilassung der beiden Bankangestellten auf der Raststätte Grundbergsee erreichten die Journalisten durch ein Gespräch mit Rösner. 2 Reporter übernahmen auch den blutenden Emanuele an der Tür des Busses und trugen den schwerverletzten Jungen in den Gang der Raststätte. Vorher hielt einer der beiden Reporter den herabhängenden Kopf noch einmal fotogerecht vor die Kameras. Wegen des Fehlverhaltens der Journalisten während des Geiseldramas teilte der Deutsche Presserat am 7. September 1988 mit, dass Geiselnehmer während einer Geiselnahme nicht interviewt werden sollten, und eigenmächtige Vermittlungsversuche nicht zu den Aufgaben von Journalisten gehörten. Der Pressekodex wurde entsprechend erweitert. In einem Bericht der Süddeutschen Zeitung 20 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama erklärten einige der damals beteiligten Journalisten, sie bereuten ihr Verhalten, das zur Unterstützung der Verbrecher beigetragen habe. Frank Blassberg erklärte im Rückblick, aus damaliger Sicht nichts falsch gemacht zu haben. Heutzutage würde er aber anders handeln. Auch der Berliner Tagesspiegel analysierte in einem längeren Artikel am 16. August 2018 das Verhalten der Medien. Paul Jandl schreibt: „ Das bizarre Fiasko, in dem die Einsatzkräfte während des unverschämten Katz-und-Maus-Spiels der Täter untergingen, wurde nur noch von der Sensationsgier der Reporter übertroffen. Während die Polizei im Blindflug agierte, waren die Medien umso näher dran, direkt am Fluchtauto. Sie hatten ihre Bilder von blutüberströmten und mit der Pistole bedrohten Geiseln. “Zitat Ende. Auch die Polizeitaktik stieß auf heftige Kritik. Den drei Einsatzleitungen in Nordrhein-Westfalen, nämlich Recklinghausen bzw. Köln, und Bremen wurden schwere Organisationsfehler und psychologisches Ungeschick vorgeworfen. Dagegen verteidigte NRW-Innenminister Schnoor das polizeiliche Vorgehen, geriet aber nach dem Rücktritt des Bremer Innensenators Bernd Maier zunehmend in Bedrängnis. Von Ministerpräsident Johannes Rau gestützt, musste sich Schnoor im Februar 1989 auf Antrag der CDU-Opposition im Landtag vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss verantworten. Dort warf man ihm vor, die Gefährlichkeit der Geiselnehmer unterschätzt zu haben. Er begegnete den Vorwürfen unter anderem damit, dass es, Zitat, keine falschen Entscheidungen gegeben habe, sondern nur einen Mangel an richtigen, Zitat Ende, und blieb trotz zahlreicher Rücktrittsforderungen weiter im Amt. Im Juni 1989 wurde Schnoor von der Verantwortung für Fehler beim Polizeieinsatz entlastet. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Tötung lehnte die Staatsanwaltschaft Bochum ab. Aufarbeitung. Opfer. Der 14-jährige Schüler Emanuele Di Giorgi wurde in Zurbo in Italien bestattet. Seinem Sarg folgten 25.000 Trauernde. Die Familie ging noch 1988 wieder zurück nach Italien. Die 18-jährige Silke Bischoff war in der Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin am Amtsgericht Bremen. Sie ist im Familiengrab ihres zwei Jahre nach der Tat verstorbenen Großvaters bestattet. Ines Feutle erkrankte an Depressionen mit langjährigem Verlauf. Gedenkstätten. Am Kilometer 38,0 der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt-Main, wo die Geiselnahme zu Ende ging, erinnerten ein kleines Holzkreuz und eine vom Landesbetrieb Straßenbau NRW Außenstelle Bonn gepflanzte Linde, die von der Autobahn aus sichtbar ist, an den Tod von Silke Bischoff. Das Kreuz wurde 2002 im Zuge der Bauarbeiten für den Egidienbergtunnel der ICE-Strecke Köln-Frankfurt am Main entfernt. Der Plan, am gleichen Ort eine Gedenkstätte zu errichten, scheiterte zunächst an Bedenken des Ordnungsamtes der Stadt Bad Honnef, konnte aber später umgesetzt werden. Seit August 2009 befindet sich neben der Linde eine von dem Bildhauer Franz Hämmerle aus Windach geschaffene Skulptur aus Stahl. Diese hat 62 Einschusslöcher, genauso viele wie der Fluchtwagen der Geiselnehmer nach dem Zugriff des Kölner SEK hatte. Neben der nahegelegenen Brücke der Kochenbacher Straße wurde an der Lärmschutzmauer der A3 eine Gedenktafel angebracht. 2008 lehnte die Bezirksvertretung Köln-Innenstadt einen Bürgerantrag ab, eine Stele mit Bronzetafel in der Fußgängerzone Breite Straße aufzustellen, wo am 18. August 1988 der parkende Wagen mit den Geiselnehmern und den zwei Geiseln von Schaulustigen und Journalisten umringt war. Am Busbahnhof Bremen-Huckelriede wo die Täter am Abend des 17. August 1988 einen BSAG-Bus der Linie 53 in ihre Gewalt gebracht hatten, wurde Ende März 2019 vom Bremer Senat auf dem Grünstreifen eine Stele mit dem Namen der Opfer Silke Bischoff, Emanuele De Giorgi und Ingo Hagen als Erinnerungsort eingeweiht. Die 1,20 Meter hohe Gedenkstele aus hellem Epprechtsteingranit mit gepunkteter Mineralstruktur ist ein Werk der Steinmetzin Katja Stelljes. Dahinter wurde ein Ginkgobaum gepflanzt. Der Ginkgo steht in vielen Kulturen für Freundschaft und Liebe, die Tod und Trauer überdauern. An der Vorderseite der Stele befindet sich ein QR-Code, der zu einer Seite auf bremen.de verlinkt, wo unter anderem Videoaufzeichnungen der öffentlichen Feierstunde vom 30. März 2019 zu sehen sind. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Der Landtag Nordrhein-Westfalen und die bremische Bürgerschaft beriefen 1988 Untersuchungsausschüsse ein, um etwaiges Fehlverhalten der Behörden politisch aufzuarbeiten. Weitere Aufarbeitungen fanden in einer Vielzahl von Beiträgen im Film, in Filmdokumentationen, in der Musik und in Presse und Literatur statt. Der Artikel Geiselnahme von Gladbeck wurde vom Benutzer Blick am 25. Dezember 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Geiselnahme von Gladbeck. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden